Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, am Freitag, den 3. Januar, begrüßt Ihr Mikrofon Philipp Klein. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Radio Temeswar. Heute hören Sie eine Neujahrssendung des Jugendprogramms Jugendwelle. Dabei lassen die Jugendredakteurinnen Astrid und Sarah ihr persönliches Radiojahr 2024 Revue passieren und stellen ihre Lieblingsbeiträge vor. Viel Freude dabei!
Das ist die perfekte Welle.
Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Jugendwelle. Heute gibt's was ganz Besonderes. Unsere Top 5 der besten Jugendwelle-Beiträge aus dem Jahr 2024. Ich bin Astrid.
Und ich bin Sarah. Wir schwelgen heute in Erinnerungen und stellen euch unsere absoluten Lieblingsbeiträge aus dem vergangenen Jahr vor. Eine bunte Mischung aus Geschichten, Interviews und spannenden Recherchen.
Also, lehnt euch zurück, macht's euch gemütlich. Und wir starten mit Platz 5.
Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle.
Unser erster Favorit kommt von mir und dreht sich um eine tolle Erfolgsgeschichte. Und zwar geht es um Erfolg von Schülern der Lenau-Schule hier in Temeswar. Denn 3 Schüler wurden ausgewählt für das begehrte DAAD-Stipendium. Für alle, die das nicht kennen, der DAAD, also der Deutsche Akademische Austauschdienst, unterstützt Studierende finanziell dabei, in Deutschland ein Studium zu machen.
Genau. Die 3 Jugendlichen haben sich das Stipendium gesichert und einer von ihnen ist sogar unser Jugendwelle-Kollege Bernie. Andrea hat für uns recherchiert, was das Stipendium bedeutet, was die 3 Jugendlichen bei ihrem Studium vorhaben und natürlich auch, wie das Auswahlverfahren des DAAD so abläuft.
Ein super inspirierender Beitrag, der zeigt, wie sehr sich Leistung und Engagement lohnen können. Die Schule ist ja wie ein zweites Zuhause. Man lernt dort 8 Stunden jeden Tag und man kennt viele Leute. Und uns macht das ein bisschen stolz, wie stark die Lenau-Schüler so sind. Hören wir mal rein.
Das Schuljahr geht zu Ende, auch am Nikolaus-Lenau-Lyzeum in Temeswar. Hier ist kürzlich bekannt geworden, welche Absolventen sich über ein Stipendium des DAAD freuen dürfen. DAAD, das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst und das Stipendium ist ein sogenanntes Vollstipendium. Das bedeutet, für die gesamte Dauer ihres Studiums in Deutschland erhalten diese Studierende in jedem Monat einen Geldbetrag überwiesen. Wie ihr euch vorstellen könnt, freut so eine Nachricht die Schülerinnen und Schüler besonders. Aber auch für die Lehrkräfte ist der Entscheidungsprozess jedes Mal aufs Neue spannend. Der Leiter der deutschen Spezialabteilung, Frank Lemke, drückt es so aus.
Ja, selbstverständlich freue ich mich. Denn das ist durchaus keine Selbstverständlichkeit weltweit gesehen. Auch in Deutschland wird ja die finanzielle Förderung in großen Teilen zurückgefahren. Und dass wir trotzdem hier in Temeswar von 3 vorgeschlagenen Schülern auch 3 Schüler durchbekommen für dieses sehr hochkarätige Stipendium, ist es sehr, sehr erfreulich.
Und für alle, die jetzt ganz neugierig sind, lüften wir auch schnell das Geheimnis, für wen sich die Auswahlkommission entschieden hat, denn auch das hat uns Frank Lemke gesagt.
Ja, und dann haben wir Denisa Marku ausgewählt, die Molekularbiologie studieren möchte, Matei Feja, der Humanmedizin studieren wird, und Bernhard Rodriano, der Informatik studieren wird in Karlsruhe.
Der letzte Name ist uns in der Redaktion sehr gut bekannt. Bernhard, oder wie er sich auch selbst nennt, Bernie, ist auch Mitglied bei der Jugendwelle-Redaktion. Und weil wir als Radiokollegen alle nicht nur neugierig, sondern auch direkt sind, haben wir Bernie gratuliert und gleich einmal gefragt, wie hoch das Stipendium denn ist, also wie viel Euro Bernie dann im Monat erhalten wird. Bernie sagt dazu,
das sind so rund um die 900 und etwas, also so rund 1000.
Bernie will in Karlsruhe Informatik studieren. Diese technische Universität heißt hier Karlsruher Institut für Technologie und wird KIT abgekürzt. Darum wollten wir wissen, was es ist, dass Bernie bei diesem Studium so besonders gut gefällt. Bernie sagt dazu,
also es steht auf dem Internet, dass es eine gute Uni ist, also dass man dort gut lernen kann. Die Kurse haben einen hohen Anteil an Mathe und so, und ich bin eher eine Mathe-Person, also mir gefällt mehr Mathe als Grammatik und andere Humanwissenschaften. Und ich hatte auch ein Handbuch, wo Universitäten und solche Lerninstitutionen aus Deutschland gelistet wurden, je nach Studiengang und so, und dort konnte ich mich ein bisschen erkundigen. Und zweitens, nach Karlsruhe sind auch viele Lenau-Absolventen gegangen, so dass es in unserer Schule so bekannt ist, ja, viele gehen nach Karlsruhe, gute Studienangebote, gute Berufsmöglichkeiten, das hat einen guten Ruf bei uns. Aber auch aus persönlichen Gründen habe ich Karlsruhe gewählt, denn ich kenne eine Theatergruppe aus Eppingen und ich könnte weiter Theater machen, auch während der Uni. Und ich habe, glaube ich, auch direkt einen Flug von Temeswar nach Karlsruhe. Also mir ist Karlsruhe sehr gut. Mir passt's.
Wie hat Bernie zum ersten Mal gemerkt, dass er eine Chance auf das DAAD-Stipendium hat? Bernie sagt dazu,
ich glaube im Januar, da kam der Herr Lemke und hat uns mehreren Schülern in der Klasse ein Blatt in die Hand gedrückt und hat uns gesagt, ja, wir würden für dieses Stipendium in Frage kommen. Und dann im Februar gab's die erste Auswahl. Wir hatten ein Interview, wo wir vor einer Auswahlkommission reden mussten. Und dann wurde eine Auslese getroffen. Aus dieser waren wir nur noch 3 übrig. Und danach mussten wir unsere Diplome, unsere Motivationsschreiben und all unsere Papiere dem DAD mittels eines Portals schicken.
Und wie gestaltet sich der Auswahlprozess für die Auswahlkommission? Das wollten wir auch von Frank Lemke wissen, dem Leiter der deutschen Spezialabteilung.
Also, das ist so. Wir bekommen vom DAAD immer die Auflage, dass wir zunächst mal aus den besten 10% der zukünftigen Absolventen überhaupt auswählen sollen. Das haben wir dann gemacht nach einem kollegiumsinternen Gespräch und haben dann die Kandidaten, das waren insgesamt 6, die haben wir eingeladen in das deutsche Konsulat. Und im deutschen Konsulat hier in Temeswar, da standen in der Auswahljury die Konsulin, dann der DAAD-Lektor, die Schulleiterin der Lenau-Schule und ich. Und wir 4 haben uns dann die 6 Kandidaten angehört, die vorher aber auch schon dargelegt haben, was sie vorhaben, mit dem Stipendium zu machen. Denn die Schüler müssen auch schon sehr klar formulieren können und überzeugend darstellen können, was sie studieren möchten. Sie müssen auch schon wissen, wo sie das machen wollen. Und am besten haben sie auch schon eine Zusage von der Hochschule.
Und nun sind es ja neben Bernie auch Denisa Marku und Matej Fejer geworden. Was hat bei den 3 Schülern den letzten Ausschlag gegeben? Frank Lemke erklärt.
Erstmal sind es ganz überzeugende junge Menschen. Das waren die anderen allerdings auch. Aber die hatten jeweils immer ganz spezifische Deutschlandbezüge und Erfahrungen mit Deutschland. Das war eine besondere Wichtigkeit. Die haben sozusagen in verschiedenen Olympiaden gewonnen, an verschiedenen Austauschprogrammen teilgenommen und immer sehr erfolgreich das Ganze. Das heißt, die wissen auch, worauf sie sich einlassen, wenn sie nach Deutschland gehen. Die kennen das ganze System und Verfahren.
Außerdem spielt außerschulisches Engagement der Schülerinnen und Schüler eine Rolle bei der Entscheidung der Kommission über das Stipendium, wie Frank Lemke sagt.
Also neben dieser schulischen Exzellenz, die hier sowieso alle Kandidaten haben, sind natürlich auch so außerschulisches Engagement von besonderer Bedeutung. Und das sind eben nicht nur so Olympiaden, die gewonnen werden, sondern auch so gesellschaftliches oder politisches Engagement. Und das ist bei den 3, die da jetzt ausgewählt wurden, auf jeden Fall gegeben. Also Denisa Marku beispielsweise ist schon stadtübergreifend und weiter als Stadtgrenzen bekannt für ihr Engagement und dem Rosmarin-Verein. Und der Matei Feja. Das ist zum Beispiel, das sind auch so Sachen, die sind teilweise sehr überraschend und das ist so was Kreatives. Der ist zum Beispiel so ein großer Kartentrickmeister. Ja, und das sind natürlich Dinge, die kommen ein bisschen raus aus dem Fokus. Und das ist eben was Interessantes dann auch für die Förderer. Und Bernhard Roderianu, der ist ja auch bekannt für sein Engagement beispielsweise im Theater oder jetzt kürzlich in dieser Hertha Müller-Verfilmung. Ja.
Jetzt wollten wir aber auch nochmal nachfragen, was der DAAD eigentlich als Organisation genau macht. Dazu haben wir den DAAD-Lektor von Temeswar gefragt. Rick Kiesling heißt der Vertreter des DAAD an der Polytechnischen Universität. Als DAAD-Lektor arbeitet er beim Departement für Kommunikation und Fremdsprachen. Über die Arbeit des DAAD sagt Rick Kiesling:
Ich würde sagen, in erster Linie denkt man beim DAAD an die Vergabe von Stipendien. Das wären zum Beispiel Stipendien für Masterstudien in Deutschland, Promotionsstudien in Deutschland oder auch Hochschulsommerkurse, an denen ausländische Studierende teilnehmen können, um für 4 Wochen Deutschland näher kennenzulernen und auch dessen Kultur und Sprache. Daneben geht es natürlich auch um die Internationalisierung von deutschen Hochschulen, indem es einen Austausch zwischen zum Beispiel ausländischen Wissenschaftlern und deutschen Wissenschaftlern gibt. So werden auch Dozenturen gefördert zwischen den Hochschulen.
Doch der DAAD kümmert sich auch darum, dass die deutsche Sprache an Hochschulen und Universitäten gut unterrichtet wird, erklärt Rick Kiesling.
Und allgemein wird auch die Germanistik gestärkt im Ausland und die deutsche Sprache. So gibt es ja das Programm für die DAAD-Lektoren, die im Ausland unterrichten, aber natürlich auch zwischen den Hochschulen vermitteln können, wenn sie von einer gewissen Hochschule kommen, zum Beispiel Kooperationsverträge mit diesen auch schließen können und natürlich vor Ort unterrichten, über Stipendien beraten können und natürlich auch kulturelle Veranstaltungen organisieren können. Also es geht eigentlich beim DAAD letztlich gesehen sowohl um Kulturförderung als auch um die Förderung im akademischen Bereich der Wissenschaft und zwischen Personen, die dort tätig sind.
Zum Abschluss wollten wir von Bernie noch wissen, wie es bei ihm weitergeht. Also als zukünftigem DAAD-Stipendiat ist bei seiner Studienzulassung beim KIT in Karlsruhe schon alles sicher und fest?
Also ich hoffe, die nehmen mich an. Also es ist zwar zulassungsbeschränkt, aber ich nehme an, ich werde schon dort in Karlsruhe zugelassen. Also zuerst brauche ich meine Hochschulzulassungsberechtigung und das ist eigentlich mein Zeugnis. Und das kriege ich nicht bis am, glaube ich, 21. oder 22. Juni. Es wird noch ein bisschen dauern.
Und wenn alles gut klappt, wann geht es dann für ihn los? Bernie sagt:
Ich glaube, das sollte so im Oktober sein. Ich habe mir schon hier niedergeschrieben, wann der erste Vorlesungstag ist. Also das ist am 21. Oktober. Aber da muss ich schon da sein, denn die erste Woche ist sehr wichtig, habe ich gelesen.
Um Geld, gib mir nur deine Hand. Ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. West oder Nord, hab den Jackpot an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute lieb ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Lauf hier durch den Park und werf mein Geld, als ob es Brot wäre. Yeah. Nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich erfüll dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach joggen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein. Denn ab heute bist du mehr als an nur einem Ort daheim. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand. Können wir tun, was wir wollen und das Leben ist noch lang. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Sie will Kreditkarten und meine Mietwagen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo Blahnik, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, dann kauf ich halt für deine Schuhe gleich ein ganzes Schloss. Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte, denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die
wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt.
Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle. Mein erster Favorit ist eine echte historische Spurensuche. Und zwar haben sich Jugendliche bei der Jugendmedienwerkstatt in Buzias eine spannende Frage gestellt. War Kaiserin Sisi wirklich einmal dort?
Buzias hat ja diesen wunderschönen Park mit den Quellen und der berühmten Kolonnade, die 1875 zu Ehren von Kaiser Franz Josef eingeweiht wurde. Die Kolonnade, eine lange Holzkonstruktion, sorgt immer wieder für die Überlegung, ob auch Sisi dort gewesen sein soll.
Absolut. Vier Jugendliche aus Arad, Carolina, Aksu, Eduard und Erik, haben sich auf eine echte Spurensuche begeben, um herauszufinden, was an der Geschichte dran ist. Ein toller Beitrag mit viel Detektivarbeit und Geschichte.
Wenn man durch die Kolonnade spaziert, fühlt man sich, als ob man ein Adeliger im 19. Jahrhundert wäre. Die Atmosphäre ist die gleiche wie in der Zeit von Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn.
Die Architektur und das Aussehen des goldbraunen Holzes verbindet sich mit der umgehenden Natur. Gras, Bäume, grün überall und die Vögel zwitschern. 1875 wurde die Kolonnade in Buzias gebaut. Sie ist 511 Meter lang, ein überdachter Säulengang aus Holz, in dem damals die Kurgäste spazieren gingen. Manche Fragen aus dem 19. Jahrhundert scheinen aber noch nicht ganz geklärt zu sein. Die wichtigste: War Sisi, die legendäre Kaiserin Elisabeth von Österreich, jemals hier? Wir fragen nach beim ehemaligen Lehrer Valentin Ivanescu, der sehr vieles über die Geschichte von Buzias weiß.
Es gibt Historiker, die glauben, dass die Sisi hier war. Was denken Sie dazu?
Wenn kein Beweis ist, dass sie da war, etwas geschrieben oder ein Foto, man kann nicht bestimmt sagen, okay, das ist die Wahrheit. Und die Historiker, wenn du etwas sagst, dann musst du auch beweisen. Wenn es nicht Wahrheit, dann ist es eine Legende. Schön, aber bleibt Legende.
Auf einem Schild bei der Kolonnade steht geschrieben, dass der Kaiser Franz Josef die Kolonnade für seine Frau, die Kaiserin, die als Sisi bekannt ist, erbaut hat. Diese Geschichte kennt auch Valentin Ivanescu.
Also die Kolonnade hat gebaut der damalige Besitzer. Die Kolonnade wurde gebaut für die Leute, die auf Kurort kommen. Es gibt einen Badeort. Die haben gebadet und wenn es schlechtes Wetter war, die haben spaziert aus dieser Kolonnade.
Und wenn Franz Josef hat die Kolonnade nicht gebaut, warum kommt er zu Buzias?
Franz Josef ist gekommen um 1898. Die haben militärische Manöver mit der Armee und er ist gekommen mit dem Zug. Die Eisenbahnstrecke Temeswar-Buzias ist gebaut 2 Jahre vor, also 1896. Man weiß dann nicht bestimmt, ob die Sisi da war, aber die Leute sagen, die war nicht da. Es war nur der Kaiser und die Militäre und sie ist geblieben in Budapest.
Und dazu gibt es auch immer wieder ein Fest. Dieses Jahr, am 1. Juni, reiste die Stadt Buzias in die Vergangenheit zurück. Die Szene der Kolonnade aus dem 19. Jahrhundert wurde wieder zum Leben erweckt. Über das Fest sagt Valentin Ivanescu:
Die Buziasche Leute und die Gemeinschaft, die machen so ein Fest, damit die Leute wissen, Franz Josef ist gekommen einmal da und dann wird so ein Mann und eine Frau, selbe Kleider, die damals, und die spazieren da und die Musik spielt. Wahrscheinlich, es ist eine Verbindung zwischen was passierte damals und die fahren am 1. Juni. Und schönes Fest.
Mitgemacht bei dem Fest hat Mihai, ein Schüler der Lenau-Schule in Temeswar. Er gehört zu ARIT, der Organisation Asociația Reconstituiri Istorice Timișoara, die das Fest organisiert. Dieser Verein möchte historische Momente nachspielen mit möglichst realistischer Kleidung.
Was ich weiß, wir wurden von der Stadt Buzias eingeladen, um eine kleine Veranstaltung bei der Kolonnade zu machen, weil die Idee war, es war 1. Juni, das war am Kindertag und wir sollten etwas für die Kinder aus Buzias machen. Die Idee war von meinem Oberst, Herr Vasiles Opon, der ist auch der Präsident unserer Assoziation, der sagte, wir sollen zwei Leute in der Franz Josef und Sisi Kleidung ankleiden. Und wenn ihr Fotos gesehen habt, es war eine Frau und ein Mann, die hatten 19. Jahrhundert Kleidung. Also der Franz Josef hatte eine Militäruniform und die Frau hatte ein, sagen wir, ein Prinzessin-Kleid. Und wir sind dort morgens gekommen. Wir haben eine kleine Veranstaltung mit unseren Gewehren gemacht, mit unserer Trommel. Dann haben wir ein bisschen durch die Kolonnade gegangen und nachher haben wir einen Kanonenschuss dargestellt.
So also sah das beim Fest aus. Aber war Sisi denn überhaupt in Buziaj? Oder ist das nur ein Wunschtraum? Ob die Kaiserin wirklich hier war, darüber gibt es verschiedene Meinungen und Einschätzungen.
Was wir wissen, ist, dass Sisi war dort. Eigentlich, nachdem sie ihren Sohn verloren hat, hat sie ein bisschen verrückt gegangen. Und der Kaiser schickt sie nach Buziaj, denn in Buziaj gibt es viele Mineralwasser, die sagen, das heilen Personen mit Problemen sozusagen. Und darum hat der Franz dort eine Kolonnade gebaut für seine Frau. Aber wir wissen nicht, ob der Franz Josef dort war. Wir wissen, dass Sisi war, aber Franz Josef nicht. Ich denke, dass der Kaiser dachte, wenn seine Frau ein bisschen von so einem städtlichen oder der kaiserlichen Hof davon geht, könnte sie sich heilen. Denn Sisi war auch eine gestresste Person. Sie hatte viele Probleme in den kaiserlichen Hof. Sie durfte nicht ihren eigenen Sohn einige Dinge lehren, denn sein Sohn bekommt ein Militärstudium. Und dann war sie sehr gestresst, wie eine normale Mutter. Und darum, nachdem sie ihren Sohn verlor, war sie ein bisschen verrückt. Und den Franz schickte sie nach Buziaj.
Manche Menschen sagen, dass sie waren hier, aber manche sagen, sie waren nicht. Was denkst du?
So, das ist schon ein interessanter Mythos in Buziaj. Meiner Meinung nach, ich denke, dass es kann sein, dass Sisi dort war. Und ich denke, es gibt schon viele Fakten und Papiere, die sagen, dass sie dort war. Aber ich weiß ganz genau, dass der Kaiser dort nicht war. Wir bei der Assoziation haben es dargestellt, so eine Frau in vorne schaut nicht gut aus und haben wir gesagt, dass es muss aus der Kaiser sein.
Anders sieht das der Historiker Jörn Hatzegan.
Diese Kolonnade war gemacht von der Kaiser für seine Frau, ja? Warum? Sisi liebt das Banat und war mehrmals auch in Buziaj mit seinem Mann oder ohne, ja? War mehrmals in Herkulesbad, war auch in der Kurort, ehemalige Kurort Marila, auch in Karansebes.
Ja, war sie denn nun da oder nicht? Was glaubst du?
Ehrlich? Ich habe gar keine Ahnung.
Wir können sie ja nicht mehr selbst fragen.
Und Kaiser Franz Josef natürlich auch nicht.
Vielleicht geht es bei der Vorstellung, dass Sisi in Buziaj war, für viele Menschen auch eher um ein Gefühl.
Naja, Sisi war eine wichtige historische Figur und selbst eine kleine Beziehung ist sehr kostbar für die Menschen in Buziaj.
Valentin Ivanescu sagt dazu.
Wahrscheinlich so ist es. Die Leute magen ein bisschen Geschichte verbessert. Nicht nur Militär oder Politik. Sisi war eine Figur, eine schöne Frau und es passt gut, wenn man Politik, Militär und eine schöne Frau zusammen in Verbindung sind. Aber man weiß nicht genau, ob sie da war oder nicht.
Und es ist schöner, die Legende zu glauben.
Ja.
Frischer Kopf, frische Gläser. Randvoll stoß mit jemand. Jede Großstadt hat mich auf Postern und ich hab mehr als die Leder. Frischer Wind für die Szene. Renn raus in den Regen. Ganz im Grau wird die Straßen auf, bis sich alle mit mir bewegen. Ja, ich gehe nicht weg, mach's mir bequem. Bläser sind echt, spielen was ich will. Ich träum von einem Wunder, Glück in Berlin. Mach, dass es gut wird, mach es mir schön. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Hier ist kalt, wenn es sich verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reicht nicht ganz für das Ticket hier raus. Also kauf ich den Himmel und streiche mir blau. Mexico City, Mangos mit Chili, Ponchis sind groß und die Röcke sind mini. Es hat sich gelohnt, hab keinen Job im Büro. Meine Sterne stehen gut zwischen Dreck und Graffiti. Ich nehm alle mit, schreibe auf Inseln. Tour durch die Charts, wenn ich da gerade hin will. Und falls ich mal für ein paar Tage verschwinde, komm ich zurück mit nem strahlenden Grinsen. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Hier ist kalt, meine Sicht verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reicht nicht ganz für das dicke Tier raus. Also kauf ich den Himmel und streich ihn mir blau. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Hier ist kalt, meine Sicht verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reicht nicht ganz für das Ticket hier raus. Also kauf ich den Himmel und streich ihn mir blau.
Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle.
Platz 3 ist mein zweiter Favorit und kommt von Astrid. Sie hat mit Ottilie Scherer gesprochen, einer echten Radiopionierin. Ottilie Scherer war nämlich schon in den 70er Jahren Moderatorin eines deutschsprachigen Jugendradios in Temeswar.
Ja, es war richtig spannend, mit ihr zu sprechen. Das Radioprogramm damals kann man quasi als Vorgänger der Jugendwelle sehen. Damals gab es natürlich keine digitale Technik, keine Playlists oder Podcasts. Es wurde alles per Hand gemacht. Ottilie Scherer hat erzählt, wie das damals war, Jugendradio zu machen.
Ein wunderbarer Rückblick in die Geschichte des Radios. Jetzt hören wir, was Ottilie Scherer uns aus ihrer Radiozeit berichtet hat.
Frau Scherer, wie war es, als Sie Schülerinnen der Lenau-Schule waren?
Die Lenau-Schule war großartig. Wir waren in der alten Schule. Wir waren circa 1000 Kinder. Die Lenau-Schule war laut. Die Lenau-Schule war was Besonderes in Temeswar. Das wussten wir immer. Wir wussten auch immer, dass wir unter Beobachtung sind, weil wir ja Schulnummern hatten und unser Lenau-Emblem war außergewöhnlich zu jener Zeit und man kannte uns in ganz Temeswar. Also war es unmöglich, sich ungehörig zu verhalten in der Stadt, weil man sofort gesehen hat, ah, der ist aus der Lenau-Schule. Wir waren genauso laut wie alle anderen Kinder heute auch, kein bisschen besser. Wir hatten sehr strenge Lehrer. Wir hatten sehr gute Lehrer. Es waren ja noch Lehrer der alten Schule, die von uns sehr, sehr viel gefordert haben. Wir haben im Stoff deutlich mehr gemacht wie heute, aber vielleicht ist es auch heute in einer neuen Zeit gar nicht mehr so wichtig, so viel an Wissen hineinzustopfen, weil jetzt gibt es Wikipedia und man kann nachschauen. Lenau-Schule vernetzt über die ganze Welt und man bleibt mit dem Gefühl, wenn irgendwo ein Lenau-Schüler ist, ist man bereits zu Hause. Also wenn ich weiß, ich würde in Detroit sein und kenne dort einen Lenau-Schüler, würde ich ihn anrufen und sagen, du weißt, ich bin Jahrgang so und so, kann ich bei dir übernachten. Das ist Lenau-Schule.
Sie waren dabei, als es erstmals eine Jugendradiosendung auf Deutsch gab. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie es dazu kam?
Die Jugendsendung hieß damals Pioniersendung und startete im Jahr 1972. Die meisten können sich dieses Jahr gar nicht mehr vorstellen. Es war ein Sommertag, ich erinnere mich gut, und plötzlich kam Hans Bohn zu uns in die Klasse und zu jener Zeit war das was Außergewöhnliches, wenn die Tür aufging und man nicht mehr Unterricht hatte, sondern man wurde aus dem Unterricht herausgerufen. Okay, ist was passiert? Hat man was angestellt? Was läuft? Und wir gingen in das Büro von Erich Pfaff in die Direktion. Dort waren Clubsessel gestanden. Ein Teil der Einrichtung gibt es heute noch im Direktorat. Und dort saß bereits sein Sohn Reini. Und er hat uns gesagt, da habt ihr einen Text, lest mal diesen Text ein bisschen mit Betonung, damit ich höre, ob ihr lesen könnt. Wir haben vor, eine Pionier- und Jugendsendung zu machen. Wir brauchen aber Sprecher. Wir haben Reportagen von den Dörfern rundum, von Temeswar. Aber diese ganzen Reportagen müssen miteinander verbunden werden. Und dazu brauchen wir Sprecher. Sprecher, die sprechen können, beziehungsweise die das, was man uns aufgeschrieben hat, nicht hölzern ablesen, sondern, wie Herr Bohn sagte, mit Betonung ablesen.
Mein Vater war Chefredakteur beim Rundfunk und er hat es nicht erlaubt. Und sein Mitarbeiter, der Hans Bohn, hat gesagt, ich mache das einfach. Ich habe deinen Vater nicht gefragt. Schauen wir mal, ob du das kannst. Und sein Sohn, ein Jahr älter als ich, war auch dabei beim Lesen. Er hat uns Texte gelesen und gesagt, lies das mal. Mit Betonung. Lies das mal.
Und das taten wir. Und sein Sohn ist dabei durchgefallen. Er hat vor seinem Vater nicht bestanden. Vielleicht hätte er vor jemand anderem bestanden, aber vor seinem Vater hat er nicht bestanden.
Und dann hat er gesagt, ich nehme ich. Und dann habe ich die Sendung gemacht.
Sie haben also bei der Sendung gegen den Willen Ihres Vaters begonnen. Ist das nicht irgendwann ans Licht gekommen?
Wir haben die ganze Sendung gemacht und mein Vater, damals war das noch so, man hat jede Sendung, die in den Äther ging, wurde vom Direktor, vom Chefredakteur unterzeichnet. Und er hört meine Stimme. Und er wusste nichts davon. Mein Kollege hat gesagt, du darfst zu Hause nichts sagen. Mein Vater kommt nach Hause und sagt, ich stehe heute da, höre mir die Sendung an, das war so ein großes Gerät, da lümmelten alle dran und haben immer gehört, ne, und haben geschnitten und geklebt mit diesem wunderbaren Äther, haben die Bänder geklebt. Das hat ich überhaupt keine Ahnung, wie das damals war. Es war noch Radio. Und dann hat er gesagt, wenn du einen Fehler machst, fliegst raus. Meine Tochter, die werden mir Vetternwirtschaft nachregen. Ich habe dich nicht eingeladen, wenn du einen Fehler machst, fliegst. Ich habe keinen Fehler gemacht, die ganze Zeit nicht. Ich war die erste Nachrichtensprecherin Rumäniens als Deutsche, die Live-Sendungen gemacht hat. Die letzten zwei Jahre waren alle Nachrichtensendungen live. Das gab es nicht im Land. Es war alles eingeengt, es war alles verboten und ich habe Live-Sendungen gemacht.
Wer hat damals sonst noch so mitgemacht bei der Jugendsendung?
Ich war ziemlich lange als einzige und erste Sprecherin der Pionier- und Jugendsendung ab 1972. Später kamen dann immer wieder Jungs in der sechsten Klasse. Die wurden immer gewechselt, weil die kamen in den Stimmbruch. Die konnte man nicht haben in der siebten, da haben die alle gekräht. Also blieb ich die Konstante und Jungs kamen dazu, damit man eine männliche Stimme und eine weibliche Stimme hat. Und ich habe die so lange gemacht, diese Kinder- und Jugendsendung, bis ich 18 Jahre alt war, 1977, also von 72 bis 77. Dann war ich keine Jugendliche mehr.
Und dann haben Sie das nach der Schule aber weitergemacht als Radiosprecherin zu arbeiten?
Ich bin dann gewechselt in die Abteilung der Nachrichtensprecher und ich habe dann die Nachrichten gesprochen, die sonst meist waren das bei uns Lehrer, Universitätsprofessoren oder Lehrer, die nach dem Unterricht zum Radio gingen, zum Rundfunk und die Nachrichten gesprochen haben und dann wurde ich Nachrichtensprecherin. Es war die Zeit, wo sehr viele Menschen ausgewandert sind, wo man von heute auf morgen plötzlich keinen Sprecher mehr hatte, weil die innerhalb von Tagen das Land verlassen mussten und so kam ich dann da hinein auf den Platz meiner Deutschlehrerin.
Können Sie noch ein bisschen über das Radiostudio berichten? Wo haben Sie aufgezeichnet?
Es war ein Studio in der Kluschgasse, Kluschgasse 24. Es waren zwei Villen, eine vorne, eine hinten. Und in diesen Villen war das Rundfunkgebäude. Da war in der vorderen Villa die Abteilung für die rumänische Sendung und auf der Etage waren die drei Technikräume. Und in der zweiten Villa hinten im Hof das Direktorat. Unten die Buchhaltung und oben in einem Bereich war die deutsche Abteilung. Und auf der anderen Straßenseite gab es einen eigenen Bereich, ein eigenes Haus, da waren die Serben drin. Es gab zu jener Zeit serbischen Rundfunk, deutschen Rundfunk, rumänischen Rundfunk in Temeswar. Die Ungarn hatten keinen, aber die drei haben jeden Tag gesendet.
Wie müssen wir uns die technischen Möglichkeiten damals vorstellen?
Temeswar war der einzige Rundfunk, den man im Ausland gehört hat, weil hier auf der Arader Straße gab es die Antenne von den Amerikanern und uns hat man in Ungarn und Österreich gehört. Alle rumänischen Sender hat man nur im Land gehört, aber Temeswar hat man im Ausland gehört, weil wir die, den haben sie abgerissen vor 15, 20 Jahren. Bis dahin stand diese Riesenantenne auf der Arader Straße und darüber wurde gefunkt.
noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und die war so massiv, wir haben bis nach Österreich funken können. Uns hat man im Ausland gehört. Und man hat uns rumänienweit gehört, ja.
Was war es für eine Umgebung, wo die Beiträge entstanden sind und geschnitten wurden?
Zu jener Zeit wurden die Bänder noch geklebt. Wenn man Fehler machte, wurde es rausgeschnitten. Und mit einem Zündholz hat man mit Äther die Bänder geklebt. Und es roch da oben nach Äther. Es war ein fantastischer Duft. Ich verbinde Radio mit Äther. Und in den Büros wurde geraucht. Und es roch nach abgestandenem Rauch. Es war eine Bohemienwelt für mich, der Rundfunk. Genau wie die Zeitung, da roch es auch so. So war es damals. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Aber damals war es richtig schön. Ich hoffe, es geht dir gut da als Nachfolgerin. Ja.
Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle.
Auf Platz 2 kommt ein Beitrag von Sarah und er dreht sich um ein Thema, das uns alle verbindet. Kaffee. Denn Sarah hat beobachtet, dass manche Erwachsene es immer noch kommentieren, wenn Jugendliche Kaffee trinken.
Ja, so nach dem Motto, wieso trinkt ihr schon Kaffee? Aber mal ehrlich, Kaffee steht doch für so viel mehr. Er bedeutet Gemütlichkeit, Freizeit und schöne Momente mit Freundinnen und Freunden. Und außerdem, solange man es nicht übertreibt, ist doch alles gut.
Sarah hat sich also gefragt, was Kaffee für Jugendliche wirklich bedeutet. Und die Antworten haben gezeigt, Kaffee ist mehr als nur ein Getränk. Er ist ein echtes Lebensgefühl.
Hey, bist du schon angekommen? Ich will Kaffee holen. Ich warte auf dich vor dem Café. Kaffee Lutzer heute? Wo bist du? Ich habe dir deinen Cappuccino gekauft. Die Lenau-Schüler hören das täglich am Morgen und ich glaube, sie sind nicht die Einzigen. Im Allgemeinen trinken Menschen sehr viel Kaffee. Wir Jugendliche treffen uns nach der Schule, um Kaffee zu trinken. Wir schwänzen manchmal Musikunterricht, um in Ruhe unseren Kaffeeklatsch zu haben. Oder wir nehmen einfach einen Kaffee to go mit, damit wir auf dem Weg nach Hause etwas Leckeres trinken können. Es gibt doch eine sehr wichtige Frage. Ist Kaffee nur ein Getränk oder ist er mehr? Ist Kaffee ein Lifestyle? Ist Kaffee eine Kultur, eine Kunst oder eine Leidenschaft im Leben der Jugendlichen? Klar. Manchmal ist Kaffee all das auf einmal. Der Nationale Kaffeeverein USA stimmt zu und fasst es in diese Worte. Kaffee ist mehr als ein Getränk. Was bedeutet aber Kaffee für Jugendliche? Welches ist deine Lieblingskaffeevariante und warum? Wie viel Kaffee trinkst du pro Tag?
Iced Coffee. Ich mag warmen Kaffee und Milch auch nicht, deshalb schmeckt Iced Coffee besser. Ich trinke 1-2 Kaffeetassen pro Tag.
Mein Lieblingskaffee ist Latte, weil mir Milch sehr gefällt. Meistens trinke ich einen, aber ich habe Tage, wenn ich auch zwei trinke.
Ich trinke am liebsten Tiramisu Latte, weil er sehr süß ist und mich an Ostern und an Weihnachten erinnert, wo ich mit meiner Mutter Tiramisu mache. Ich trinke Kaffee nicht so oft, also etwa einmal oder zweimal in der Woche.
Ich habe den drei Jugendlichen mit ihren drei verschiedenen Lieblingskaffeetypen mehrere Fragen gestellt. Hören wir mal, warum sie Kaffee eigentlich so cool finden. Welches ist dein Lieblingskaffee und warum?
Ted's, weil sie coole Kaffeesorten haben.
Okafia, weil es neben meiner Schule ist.
Mir gefällt am liebsten Tucano, weil es sehr gemütlich ist und auch der Kaffee gut ist.
Mit wem trinkst du deinen Kaffee? Ändert der Kaffee die Stimmung?
Am meisten mag ich mit meinem Bruder Kaffee zu trinken, denn er ändert zusammen mit Kaffee die Stimmung.
Meistens trinke ich Kaffee allein oder am Morgen mit meinen Kollegen, die früh ankommen.
Ich trinke meinen Kaffee mit meinen Freunden und er tut die Atmosphäre schöner machen, weil er mich erwärmt.
Welcher ist der größte Preis, den du für Kaffee jemals bezahlt hast? Spielt für dich der Preis eine wichtige Rolle beim Kaufen von Kaffee?
Der größte Preis war 26 Lei. Wenn ich mit meinen Freunden bin, spielt der Preis keine wichtige Rolle. Aber wenn ich alleine bin, dann kaufe ich immer einen billigen Kaffee.
Ich glaube 25 Lei, aber das spielt keine wichtige Rolle für mich.
Der teuerste Kaffee hat 40 Lei gekostet und war von Starbucks. Ja, der Preis spielt eine wichtige Rolle. Ich nehme mir Kaffee nicht so oft, weil er so viel kostet und ich möchte nicht mein Geld auf Koffein spenden.
Wie würde dein Leben ohne Kaffee aussehen?
Deprimierend.
Traurig.
Mein Leben wäre nicht sehr anders, weil ich nicht so addicted bin.
Ist Kaffee ein Laster für dich? Spielt es eine große Rolle für dich, dass dir Kaffee manchmal eigentlich nicht gut tut?
Nein, es ist kein Laster für mich. Mir ist es egal, ob Kaffee mir gut oder nicht gut tut.
Ja, es ist ein Laster, aber mir ist egal, ob es gesund oder nicht so gesund für mich ist.
Kaffee ist kein Laster für mich. Ich könnte auch sehr gut ohne Kaffee leben. Kaffee hat mir nie schlecht getan.
Am Ende des Tages soll man sich daran erinnern. Manchmal kann man eine YOLO-Denkweise haben und seine Lasten genießen. Und manchmal kann man pragmatisch sein und mehr auf seine Gesundheit aufpassen. Das Leben ist kurz. Verbringe deine Zeit, wie du es willst.
Er ist hart und mit Benzin. Chillt in seinem Auto wie in einer Limousine. Meine Liebe kalt wie der Winter in Berlin. Er will immer mehr, aber hat er er nicht verdient. Er nimmt keine Es, er ist high und mit Benzin. Chillt in seinem Auto wie in einer Limousine. Meine Liebe kalt wie der Winter in Berlin. Er will immer mehr, aber hat er nicht verdient. Lilien in dem Sofa, komm und kippe die Luft. Santa los Ballerito, du suchst noch immer einen Grund. Ich find dich wieder im Dunkeln. High oder sind wir versunken? Du weißt doch selbst nicht, was du hier tust. Du bist verliebt und ich bin verflucht. Yeah. Er nimmt keine Es, er ist high und mit Benzin. Chillt in seinem Auto wie in einer Limousine. Meine Liebe kalt wie der Winter in Berlin. Er will immer mehr, aber hat er nicht verdient. Er nimmt keine Es, er ist high und mit Benzin. Chillt in seinem Auto wie in einer Limousine. Meine Liebe kalt wie der Winter in Berlin. Er will immer mehr, aber hat er nicht verdient. Ich will nicht mehr an mich denken. Sitz nicht dran auf kalten Bänken. Kann nicht fahren, will nicht lenken. Meine Liebe ist besunken. Du bist gut am Zeit verschwenden. Halt's mich nur mit deinen Händen. Du weißt doch selbst nicht, was du hier tust. Du bist verliebt und ich bin verflucht. Yeah. Er nimmt keine Es, er ist high und mit Benzin. Chillt in seinem Auto wie in einer Limousine. Meine Liebe kalt wie der Winter in Berlin. Er will immer mehr, aber hat er nicht verdient. Er nimmt keine Es, er ist high und mit Benzin. Chillt in seinem Auto wie in einer Limousine. Meine Liebe kalt wie der Winter in Berlin. Er will immer mehr, aber hat er nicht verdient.
Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle.
Und Trommelwirbel, jetzt kommt unser gemeinsamer Favorit. Der Beitrag über Ham Ham, den Verein zur Unterstützung von Hunden in Satmar. Jugendliche der Radioredaktion von Deutsch Express haben mit der Tierheimleiterin Dorina Schomogi gesprochen.
Ja, Dorina Schomogi und ihr Team kümmern sich um Hunde, die oft aus schwierigen Umständen kommen und auf der Straße leben.
Stefania,
Hanna
und Boton
haben Dorina Schomogi interviewt und uns einen Einblick in ihre wichtige Arbeit gegeben. Was der Verein Ham Ham ist, ist einfach beeindruckend.
Da waren wir uns beide sofort einig. Hunde verdienen unsere Unterstützung. Und dieser Beitrag gehört definitiv auf Platz 1. Für uns war das ein Radio-Highlight des Jahres.
Schau, hast du Hunger, sag einmal? Hast du Hunger, glaube ich nicht. Gut gegessen. Alle waren auf die Straße gefunden. Die sind 5 Geschwister, die anderen sind 3 Geschwister. Und sind sehr lieb, die haben schon erste Impfung bekommen, sind entwurmt und dann sind die für Adoption frei. Und kann jeder adoptiert werden.
Dorina Schomogi vom Verein Ham Ham ist in das Gemeinschaftshaus des Deutschen Forums in Satmar gekommen. Und Dorina Schomogi ist nicht alleine. Sie hat kleine süße Hundewelpen dabei. Mit ihrer Tochter ist Dorina Schomogi hierher gekommen, um zu erklären, was ihr Verein Ham Ham macht. Es ist ein Verein, der Hunden helfen will. Und der Verein hat ein eigenes Tierheim für Hunde, die zuerst als Straßenhunde unterwegs waren. Beim Verein Ham Ham können interessierte Menschen nun die Hunde adoptieren und als Haustiere halten. Uns hat interessiert, wie es dazu gekommen ist, dass Dorina Schomogi den Verein Ham Ham gegründet hat.
Ich habe ein paar Jahre in Wien gelebt und immer, wenn ich am Wochenende nach Hause gekommen bin, habe ich so viele Hunde auf die Straße gesehen. Sehr viele waren abgemagert, verletzt, mit Problemen, mit Hautproblemen. Und dann habe ich angefangen zu sammeln, bis unser Haus voll war. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich was anderes machen, weil ich habe keinen Platz mehr für die Hunde. Und so ist entstanden die erste Organisation, Associazione Free Life. Dort war ich tätig von 2008 bis 2022. Und seit 2022 bin ich Associazione Ham Ham. Ich kümmere mich um die ältere Hunde, um die ganz Kranke mit Tumoren und große Verletzungen und um die Babys. Und wir sind jetzt auf 120 in die Tierheim Ham Ham.
Ham Ham, der Name des Vereins, steht dafür, warum es Dorina Shomodi zuerst ging, dass die Hunde etwas zu essen haben. Doch, wenn es also oft so viele Hunde sind, die beim Tierheim ankommen, dann interessiert uns natürlich auch, wie es abläuft, dass die Tiere zu Dorina Shomodi kommen. Sie sagt dazu:
Die Leute rufen mich an und ich sehe überall Anzeige, dort ist eine Mutter mit 5 Babys, dort sind 7 Babys, in einer Schachtel bei der Miskibel sind 5, 6, 7 Hunde zurückgelassen. Und ich fahre überall hin und hole ich die Hunde zu mir. Zuerst gehen wir zu dem Arzt, dort wird eine Untersuchung gemacht, entwurmt, wenn möglich ist die erste Impfung und dann kommen in Tierheim zu mir und bleiben bis zu der Adoption.
Das klingt nach einer großen Aufgabe, darum hat uns auch interessiert, ob Dorina Shomodi das alles alleine macht oder wer ihr bei ihrem Verein Hamham mithilft.
Bei mir, ich habe 2 Leute, die wohnen bei mir im Tierheim und die helfen mir. Ich gehe auch 3-mal pro Woche hin und ich nehme auch immer wieder Leute mit, die Tagesleute. Wir schaffen dann alle zusammen.
Wer schon Zeit mit einem Hund verbracht hat, weiß, dass sie gerne auch herumrennen und es mögen zu spielen. Darum wollten wir auch wissen, ob es Helfer von Dorina Shomodi gibt, die mit den Hunden spielen.
Wenig. Leider bei uns gibt es kaum Freiwillige. Ich bin auch wegen das ein bisschen enttäuscht, weil viele machen die Veterinär, sind bei der Universität. Und ich habe geglaubt, die werden im Sommer, wenn Ferien ist, zu uns kommen, ein bisschen die Hunde zu untersuchen, die Nägel zu schneiden, Augen zu putzen, Ohren, weil die werden in Zukunft Tierärzte. Ja? Aber leider kommt keine. Und Freiwillige kaum. Man kann auf eine Hand zählen, wie viele Leute pro Jahr kommen. Nein, bei uns ist noch nicht so weit. Wir haben noch nicht geschafft, die Leute zu überzeugen.
Es wäre gut, wenn beim Verein Hamham mehr Leute freiwillig mithelfen würden, sagt Dorina Shomodi. Sie berichtet, bei welchen Aufgaben sie gerne Unterstützung hätte.
Wenn eine Freiwillige zu uns kommen will, er kann die Hunde füttern, die Hunde bürsten, mit den Hunden spielen, dann am Nachmittag wieder füttern, weil bei uns bekommen die Hunde 2-mal am Tag Futter, in der Früh um 9 und um 15, 16 Uhr am Nachmittag. Spazieren gehen wir mit den Hunden nicht. Bei uns sind viele Hunde frei, haben sehr viel Platz zum Laufen. Wir haben auch 10 Zwinger, aber die sind groß. Aber man kann die Babys baden. Wir können eine Beschäftigung finden. Es gibt genug zu tun.
Dorina Shomodi spricht auch davon, dass es wichtig ist, die Straßenhunde zu kastrieren. Das ist ein medizinischer Eingriff bei männlichen Hunden, damit sich die Tiere nicht vermehren. Das klingt ja zuerst einmal nicht so schön. Darum wollten wir wissen, ob der Eingriff den Tieren sehr weh tut. Dazu sagt Dorina Shomodi:
Na, überhaupt nicht. 2 Tage ist ein bisschen beleidigt, aber 2 Tage. Aber er kriegt in diese 2 Tage nach dem Kastration Antibiotikum, Antiinflammatorum, Gegenschmerzentablett. Und der Schnitt ist wirklich sehr, sehr klein. Nach 2 Tagen läuft die Hunde alles. Und Kastration ist sehr wichtig, weil diese Vermehrung war so groß in der letzten Jahr. Wegen das sind so viele Hunde auf die Straße. Und die Adoptionen sind so gering. Die Leute adoptieren nicht. Die wollen keine Verantwortung haben. Ja? Weil ich habe gerechnet und ich wollte wirklich im Rathaus fragen, weil ich bin neugierig, wie viele Häuser sind gebaut in 2021, 22, 23, 24. Und ich bin ziemlich sicher, wenn jeder einen Hund nehmen würde, würden die ganzen Tierheime leer.
Außerdem berichtet Dorina Shomodi, sei es ihr gelungen, nun Äste zu finden, die in diesem Jahr mehr mithelfen und Kastrationen bei den Tieren durchführen werden. Darüber ist Dorina Shomodi sehr froh.
Ich habe versucht, 14 Jahre jemanden zu finden, die bereit ist, bei uns Kastrierungsprogramm zu machen, umsonst. Und leider hat nicht geklappt. Die Behörde haben das nicht organisiert. Kastrieren und Impfen ist Pflicht. Seit 2013 ist ein Gesetz, aber leider nur auf Papier, sonst wird sehr wenig gemacht. Und jetzt habe ich endlich geschafft, im Dezember, ich war in Wien und ich habe dort eine Equipe getroffen von Tierärzten. Wir haben ein Gespräch geführt und sie sind bereit, nach Satu Mare zu kommen. Es sind 5 Tierärzte und 2 Schwestern und die werden Tiere sterilisieren, kastrieren Und ich bin zum Glück sehr positiv überrascht, weil so viele Leute haben sich angemeldet. Und ich hoffe, dass dieses Castra-Projekt weitergehen wird, mindestens 2-3 Jahre. Weil ich sehe keine Verbesserung. Ich kämpfe, ich hole Hunde, ich kastriere, und ist immer voll. Ich sehe überhaupt keine Verbesserung, weil bis jetzt war keine große Castra-Projekt gemacht.
Wenn man Dorina schon mal zuhört, hat man das Gefühl, dass es schön wäre, wenn mehr Leute einen Hund aufnehmen würden und sich um ihn kümmern würden. Und was ist dafür nötig, wenn man einen Hund aus ihrem Tierheim haben möchte? Auch das haben wir die Leiterin des Vereins Hamham gefragt.
Naja, wenn du unter 18 bist, dann musst du mit deinen Eltern kommen, mit deinem Ausweis, und du kannst einen Hund adoptieren. Ist kein Problem.
Jetzt, wo Dorina Shomudi so viel Erfahrung mit Hunden hat, weiß sie ja bestimmt, was Hunde alles brauchen und was für die Tiere ganz wichtig ist. Darum wollten wir zum Abschluss noch wissen, was macht einen guten Hundehalter aus?
Schau, dass der Hund gesund bleibt, macht jedes Jahr die ganze Impfungen, die Entwurmung, füttert den Hund, spielt ein bisschen mit dem Hund, geht ein bisschen mit dem Hund spazieren. Ist nicht so, wie viele machen. Die nehmen einen Hund und bleibt in einer Ecke. Ja, die spielen mit dem Hund nicht, die gehen mit dem Hund nicht spazieren. Ein Hund ist wie ein Mitglied von der Familie. Es ist genug, wenn du ihm 10, 15 Minuten am Tag gibst, aber das musst du ihm das geben, dass er sich auch wichtig fühlt und wohl fühlt in der Familie.
Jugendwelle. Das ist die perfekte
Welle. Das waren sie. Unsere Top 5 der Jugendwelle-Beiträge aus dem Jahr 2024. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen und diese kleine Zeitreise genauso viel Spaß gemacht wie uns.
Wir freuen uns schon jetzt auf viele neue spannende Beiträge im kommenden Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Am Mikrofon verabschieden sich Sarah
und Astrid. Bleibt uns treu, bleibt neugierig und bis bald bei der Jugendwelle.
Tschüssi und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist die perfekte Welle.
Das war die Jugendwelle zum Start ins neue Jahr und damit verabschiedet sich für die deutsche Sendung auf Radio Temeswar am heutigen Tag Philipp Klein. Bis bald.
Jeder hört.